So, dann auch nochmal guten Morgen von meiner Seite. Ja, ich freue mich, dass ich heute Morgen wieder mal hier vorne stehen darf und dass wir in unserer Predigtserie über das Lukas-Evangelium auch weitermachen können. Ja, die Ereignisse, die gehen im Lukas Schlag auf Schlag. Letzten Endes wird es ja dann in den Tod von unserem Herrn Jesus am Kreuz gipfeln. Und jetzt sind wir erst im Kapitel 6, im sechsten Kapitel von 24 und schon ist die Situation ziemlich verfahren, ziemlich zugespitzt. Ja, es scheint, wie wenn die Feindseligkeit gegen Jesus schon ziemlich eskaliert ist. Die Bitterkeit, aber auch, man sieht schon richtig so offenen Hass. Und dabei ging es doch alles vorher recht positiv los. Vorher hatten wir die Engel auf dem Feld, die bei der Geburt von Jesus den Hirten mitgeteilt haben. Ehre sei Gott in der Höhe, haben sie gerufen. Und er wurde auch von vielen sehnsüchtig schon erwartet. Da waren Maria und Josef selbstverständlich, die Eltern so, leiblichen oder die auf der Erde so. Dann die Priester Zacharias, dann gab es den Simeon, die Prophetin Hanna. Es waren lauter fromme Juden, die schon so lange auf den Messias gewartet haben, die das wussten aus der Schrift. Ja, und jetzt war er endlich da. Ja, am Anfang, da gab es noch diese Hoffnung und dann hat sich aber nicht lange herausgestellt, also es hat nicht lange gedauert, bis sich herausgestellt hat, der Dienst von unserem Herrn Jesus ist anders, wie das, was sich die Menschen erwartet haben. Natürlich war noch die Reaktion von den Leuten am Anfang noch ganz anders, noch viel positiver. Wenn wir ein bisschen zurückblättern in Lukas 4, Vers 15, sehen wir zum Beispiel, da heißt es, und er lehrte in den Synagogen und wurde von allen gepriesen. Ja. Und dann heißt es weiter in Vers 42 im gleichen Kapitel, als es aber Tag geworden war, ging er hinaus an einen abgelegenen Ort und die Volksmenge suchte ihn und kam bis zu ihm und sie wollten ihn zurückhalten, damit er nicht von ihnen wegginge. Also sie haben ihn sehr, sehr gesucht, ein sehr begehrter Mann, weil sie haben ja auch noch nie jemanden so reden hören mit seiner Vollmacht. Niemand hat vorher schon solche Wunder getan wie er und die Massen wollten ihn einfach die ganze Zeit. Und selbst die religiösen Führer, die Schriftgelehrten, die waren am Anfang neugierig. Was ist da los? Im Kapitel 5, Lukas 5, ab Vers 17, heißt zum Beispiel, und es begab sich an einem Tag, dass er lehrte und es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren. Und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Also sie saßen da herum und hören sich das an. Ja, Jesus hat auch diese Menschen angezogen. Sie sind sicherlich haben sicherlich eine ganze Weile, eine ganze schöne Distanz zu Fuß zurückgelegt. Und ja, hören Jesus zu. Aber der Frieden hält nicht lange an. Ja, als ich das letzte Mal hier vorne stehen durfte, da habe ich oder durfte ich mir durch die Stelle anschauen, wo die Feindseligkeit gegen Jesus jetzt so richtig ihren Anfang genommen hat. Damals haben wir uns Lukas 4 angeschaut, Vers 14 bis 30. Ja, da hat Jesus einen sehr zentralen Punkt von der jüdischen Lehre angegriffen, nämlich, dass sie die auserwählten Juden vielleicht nicht die einzigen Menschen sind, die gerettet werden können, sondern da war ein syrischer Hauptmann dabei, der gerettet wurde und eine heidnische Witwe. Und das sind ja Personengruppen, die in der damaligen Gesellschaft ziemlich verachtet waren. Die waren ganz unten. Und die sollten gerecht sein, die sollten gerechter sein als diese frommen Juden, die da mit Jesus in der Synagoge sitzen. Ihr könnt euch vorstellen, wie ihre Reaktion war. Ihr Zorn war einfach grenzenlos. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja, was haben sie sich gedacht? Sofort steinigen. Sofort haben sie Jesus genommen und wollten ihn eine Klippe hinunterwerfen. So jemanden können wir hier überhaupt nicht brauchen. Und jetzt sind wir in Kapitel 6 angekommen. Und ja, Feindseligkeit hat schon eine gewisse Eskalationsstufe erreicht. Und jetzt wollen wir uns den heutigen Bibelvers anschauen. Lukas 6, die Verse 1 bis 5. Und es geschah am Sabbat, dass er durch die Saaten ging und seine Jünger die Ähren abpflückten und aßen, indem sie sie mit den Händen zerrieben. Einige der Pharisäer aber sprachen zu ihnen: Warum tut ihr, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt ihr auch dieses nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren, hungerte, und wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß und auch denen gab, die bei ihm waren, die doch außer den Priestern allein niemand essen darf? Und er sprach zu ihnen: Der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Ja, die Pharisäer und Schriftgelehrten waren wirklich so die Architekten von dem modernen Judentum von dieser Zeit. Und sie haben Jesus als den gefährlichsten Mann eingestuft, der frei herumläuft. Und sie haben in ihm wirklich die größte Gefahr für ihre Religion, für ihr System, für ihre Position und für ihre Macht gesehen. Und das stimmt. Sie hatten völlig recht. Er war für sie die größte Gefahr. Er war der größte Lehrer, den die Menschheit je gesehen hat. Und er greift sie an. Und er greift sozusagen das an, was man als das Beste an ihnen bezeichnen konnte. Also er greift jetzt nicht die Zöllner und Sünder an oder die Prostituierten oder so, den Abschaum der Gesellschaft, sondern genau das Gegenteil. Also versteht mich nicht falsch, er ruft die Sünder zur Buße. Aber hier greift er Menschen an, die in ihrem religiösen System andere Menschen verführen. Sie gaukeln den Leuten eine Frömmigkeit vor, die sie nicht haben. Sie geben den Leuten eine Sicherheit, dass Gott mit ihnen zufrieden sein wird, obwohl Gott das nie gesagt hat. Es ist einfach eine unbiblische Sicherheit, eine falsche Sicherheit. Und genau. Ja, wir leben ja heute in einer Zeit, wo ja, Ökumene, Toleranz, sowas sehr groß geschrieben wird. Ökumene heißt ja vom Griechischen einfach sowas wie die ganze bewohnte Welt. Also man versucht, alle Menschen, also alle Christen zusammenzubringen. Und Jesus hätte das jetzt auch machen können. Er hätte sich jetzt mit den Führern da treffen können und dann mal herausfinden können, was man da an Gemeinsamkeiten hat. Aber Jesus wählt hier einen ganz anderen Ansatz. Also er greift jetzt nicht die Unmoral der Gesellschaft im Allgemeinen an, sondern das religiöse Establishment. Genau. Ja, das war wie in der Synagoge in Nazareth damals, wie ich letztes Mal ja vorgelesen habe. Da hat Jesus in der Synagoge aus Jesaja 61 zitiert. Da heißt es: Und er hat mich gesandt zu verbinden, also Jesaja 61, Vers 1, er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen die Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Also er sagt, ich bin nicht für die Elite gekommen, nicht für die Selbstgerechten, sondern für diejenigen, die wollen, also nicht für diejenigen, die wollen, dass Gott mich aufgrund von meinen Taten, dass Gott aufgrund von meinen Taten zufrieden ist, sondern er kommt für die Gebundenen, die Unterdrückten, die wissen, dass sie aus eigener Kraft einfach keine Chance haben. Ja, und wie ist das ausgegangen? Daraufhin wollen sie Jesus eben gleich eine Klippe runterwerfen. Aber warum hat Jesus das gemacht? Warum ist er hier so direkt? Weil Gottes Wahrheit wichtiger ist wie alles andere. Deswegen hat sich der Konflikt hier so zugespitzt, weil Jesus einfach immer die Wahrheit gesagt hat. Es war nicht deswegen, weil er jetzt da irgendwie nicht einfühlsam genug war oder unhöflich den Pharisäern gegenüber oder sowas. Nein, er hat einfach nur die Wahrheit gesagt. Und dann hat sich der Konflikt davon ganz alleine zugespitzt. Und anstatt dann den Druck herauszunehmen und zurückzurudern, ist er einfach dabei geblieben. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Das Evangelium passt einfach nicht zur Lüge, richtig? Ja, und dann, als die Pharisäer gekommen sind und gesagt haben, warum sammelst du Ähren am Sabbat? Das ist gegen unser Gesetz. Da hätte er doch auch sagen können, ja, es tut mir wirklich leid, ich wollte euch jetzt nicht beleidigen oder so. Vielleicht können wir eine Organisation gründen, die heißt Internationale Konferenz für das Evangelium und das Judentum und dann finden wir unsere gemeinsame Basis. Aber das hat er nicht gemacht. Es gibt keine gemeinsame Basis zwischen der Wahrheit und der Lüge. Ja, und ich denke, es war den Pharisäern schon sehr klar, dass Jesus eine göttliche Kraft besitzt. Und damit hatten sie ein Problem. Also ich meine, die Wunder, die er tat, die konnten sie nicht abstreiten, die Dämonenaustreibung. Und die Wunder waren auch einfach überall. Also hätte er an seiner Behauptung, dass er der Messias ist, schon was dran sein können. Aber es gab dann noch ein Problem, wo die Pharisäer sicherlich völlig von den Socken waren. Nämlich seine Stellvertreter, die er sich ausgesucht hat, also seine Jünger, seine Apostel. Es gab da keinen Pharisäer zunächst und auch sonst gebildete Leute, sondern ganz einfache Männer, dahergelaufene Fischer, wenn man so will. Also Jesus gibt da jetzt absolut keine Chance für eine Allianz. Im 2. Korinther 6, Vers 14 heißt es, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und jetzt kommen wir schon zum Zentrum des Konflikts, dem Sabbat. Also im Judentum ist der Sabbat ja ein ganz zentrales Element von ihrem Glaubensleben. Man könnte sogar sagen, der zentrale Punkt, der Eckstein. Ja, und auch heute, im heutigen modernen Israel ist es ja immer noch so. Also das ist diese Zeit von Freitagabend ab dem Sonnenuntergang bis Samstagabend zum Sonnenuntergang. Also zum Beispiel, wenn man da ist, da fährt zum Beispiel der sogenannte Schabbataufzug, weil wenn man den Aufzugknopf drückt, dann hat man ja Arbeit verrichtet, hast einen Knopf gedrückt und deswegen bleibt er in jedem Stockwerk stehen, kann man immer einsteigen. Oder wenn man dann zu Hause vielleicht einen Kaffeevollautomaten hat, dann darf man das nicht machen, weil man drückt ja dann einen Knopf und das geht ja nicht, da hat man ja Arbeit getan und das ist gegen ihr Gesetz. Ja, und wie reagiert Jesus auf dieses ganze Sabbatgesetz? Er zeigt völlige Verachtung, interessiert sich überhaupt nicht dafür. Er sagt nie sowas wie, es ist ja sehr schön, dass ihr euch so bemüht oder dass ihr versucht, die Gebote so genau zu befolgen oder dass ihr euch so anstrengt. Nein, völlige Abneigung. Und das trifft sie voll im Kern von ihrem System. Ja, das System ist einfach ein System von Selbstgerechtigkeit. Ja, und ihre ganzen Bemühungen kann man im Wesentlichen darauf runterbrechen, wie hältst du den Sabbat? Wenn du dich an all diese klitzekleinen Details hältst, dann hast du dir deine Gerechtigkeit nachher erarbeitet. Ja, sie haben sich einfach in der Frage von dem Sabbat geirrt und Jesus geht's um die Wahrheit. Und Jesus bringt die Menschen jetzt dazu, stellt sie vor eine Entscheidung. Entweder ihr entscheidet euch für das Evangelium von der Gnade oder ihr entscheidet euch für ein System von Selbstgerechtigkeit und von den Werken, so wie es praktisch in jeder anderen Religion der Welt ist, außer im Christentum. Ja, und Jesus zieht hier kontinuierlich die Grenze zwischen diesen Systemen. Ja, und heute ist es immer noch so, das Evangelium lässt sich einfach nicht vermischen. Es ist einfach einzigartig und es passt nicht zu einem System von Werksgerechtigkeit. Entweder oder. Man kann nicht jetzt das Evangelium nehmen, also quasi die neuen Wein des Evangeliums und in die alten Schläuche des Judentums füllen, wie man es so schön formulieren kann. Aber die Juden haben den Sabbat schon sehr ernst genommen. Und das hat jetzt nicht in der Zeit von Jesus angefangen mit dem Sabbat, sondern das war damals schon eine jahrhundertelange Tradition, also so ein Regelwerk, an dem sie immer wieder weitergearbeitet haben. Da haben dann die führenden Rabbis die alten Rabbis interpretiert und ergänzt und dann kamen wieder andere Rabbis und haben wieder diese ausgelegt und interpretiert. Und was da entstanden ist, ist ein hochkomplexes Regelwerk mit Interpretationen und weiteren Interpretationen und noch mehr Interpretationen. Und es hat den Sabbat zum schlimmsten Tag der Woche gemacht, musst du dir mal vorstellen. Es hat die Leute einfach unterdrückt. Und lasst uns mal kurz zusammen anschauen, was Gott wirklich über den Sabbat gesagt hat in 2. Mose 20. 2. Mose 20. Ab Vers 9. 2. Mose 20, ab Vers 9. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist der Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun und dein Sohn und deine Tochter, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde, der bei dir innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht und das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Das ist alles. Also wie schaut Gottes Sabbatgesetz aus? Du sollst nicht arbeiten. Hört sich gut an, oder? Nimm dir einen Tag frei, komm zur Ruhe, lies vielleicht in der Bibel, geh spazieren, schau dir die schöne Natur an. Oder wenn schönes Wetter ist, geh in den See, spring rein, schwimm eine Runde, mach was immer du willst, aber arbeite nicht. Es ist einfach ein Tag der Ruhe, der Erholung und das ist alles, was Gott jemals darüber gesagt hat. Ruh dich aus, so wie er sich auch am siebten Tag ausgeruht hat. Es war ein Geschenk an das Volk Israel. Genieß den Tag. Aber dann hat sich der Sabbat als ein besonderer Tag des Gebets entwickelt und ihre Religion ist dann so oberflächlich geworden. Und dann haben sie versucht, in ihren Geboten da ihre Rettung zu erarbeiten, indem sie dann ja immer mehr Regeln da hineingepackt haben. Und Gott wird doch bestimmt zufrieden sein, wenn man sich dann an jede kleine Regelung hält, oder? Dann ganz bestimmt nicht, das ist nicht biblisch. Also zum schlimmsten Tag der Woche. Die Menschen haben ihn gehasst. Und das war nun wirklich voller irrsinniger Vorschriften und Einschränkungen. Also in diesem Talmud, der heute tatsächlich schon mal zitiert wurde, erwähnt wurde, da gibt es 24 Kapitel über das Sabbatgesetz. 24 Kapitel, müsst ihr euch mal vorstellen. Also, was steht da jetzt so drin? Zum Beispiel, du darfst dich nicht mehr als 1000 Schritte von zu Hause entfernen. Außer du hast am Freitag vor dem Sabbat genau an der 1000 Schritte Marke vor deinem Haus Nahrung, also Obst oder sowas, angepflanzt. Dann darfst du 1000 Schritte mehr gehen, weil dann ist dieser 3000 Schritte Punkt jetzt ja auch dein Zuhause, weil da dein Gemüse ist. Oder wenn du an einer engen Straße wohnst und du bist schon ein paar hundert Meter weg von deinem Haus, dann kannst du ein Holzstück nehmen und es über diese enge Straße legen. Oder ein Seil nehmen und es über diese Straße legen und in den Augen Gottes wird das Holzstück oder das Seil dann zu deiner Eingangstür von deinem Haus. Und dann kannst du von dort aus deine 1000 Schritte gehen. Man darf manche Dinge hochheben und ablegen, manche Dinge nur von bestimmten Plätzen. Sowas wie du darfst nur von einem großen offenen Platz nehmen und ihn in einen kleinen Platz legen. Da fragst du dich jetzt vielleicht, was soll das jetzt? Also jedenfalls haben die Rabbis Kapitel über Kapitel mit diesen Ausarbeitungen gefüllt, die genauso waren und auch was das dann alles bedeutet im Detail. So, du darfst nichts an dir tragen, was schwerer ist als eine trockene Feige. Dann geht vielleicht dein Geldbeutel. Aber du kannst auch das Gewicht einer trockenen halben Feige zweimal am Sabbat tragen. Und du darfst nichts essen von dem Verbotenen und dann kommen alle möglichen verbotenen Speisen. Also du darfst dann nur nichts von dem Verbotenen essen, das nicht größer ist als eine Olive. Aber wenn du eine Olive in den Mund nimmst und sie wieder ausspuckst, weil sie schlecht ist, dann sagt der Talmud, dass du sie dann nicht wieder mit einer guten ersetzen darfst, weil dann dein Gaumen dann schon den Geschmack der ersten berührt hat. Und jetzt musst du bedenken, dass deine Rettung ja dann von sowas abhängt. Das haben die Menschen geglaubt, das gefällt Gott. Oder wenn du einen Gegenstand in die Luft wirfst und mit der gleichen Hand wieder auffängst, dann ist es okay. Aber wenn du mit der anderen Hand wieder auffängst, dann ist es Arbeit und Sünde. Ja, ein Schneider darf seine Nadel nicht tragen, ein Schreiber darf seinen Stift nicht tragen, ein Schüler darf seine Bücher nicht tragen. Du darfst nicht mal deine Klamotten sauber machen, bevor du sie anziehst. Also nicht schütteln oder nicht bürsten, weil es könnte ein Insekt darin sein, das man töten könnte. Und das wäre ja Jagen. Man darf keine Wolle färben, nichts kaufen oder verkaufen, keinen Brief schicken, kein Licht anzünden, kein Licht löschen. Man darf kaltes Wasser auf warmes Wasser schütten, aber nicht warmes Wasser auf kaltes. Man darf kein Ei kochen, nicht mal wenn man es in den heißen Sand legt. Also das hat man wohl in der Wüste gekocht, indem man sie in den heißen Sand legt. Man darf kein Bad nehmen, weil man Angst haben muss, dass das Wasser dann über den Rand der Wanne läuft und dann putzt man ja den Boden. Man darf keinen Stuhl verschieben, weil das ja Furchen in den Holzboden machen könnte und das ist ja verdächtig ähnlich wie Pflügen. Frauen dürfen nicht in den Spiegel schauen und keinen Schmuck anziehen. Und wenn man ein weißes Haar findet, dann darf man es ja nicht ausreißen. Und dann geht es noch endlos so weiter über Wein, Honig, Milch, Dinge ausspucken und wie man den Dreck von seinen Klamotten bekommt. Also, wie viel Entspannung hat dieser Tag wirklich gebracht? Es soll ein Tag der Ruhe sein und man wird sich nicht mal völlig sicher sein können, was man jetzt alles nicht machen darf. Also Jesus sagt zu den Juden in Matthäus 11, Matthäus 11, Vers 28, kommt zu mir her, alle, die ihr was? Mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, sie waren wirklich beladen, kann man nicht anders sagen. Und Jesus vergleicht sich hier selbst mit den Sabbat-Dingen, wo die Menschen überzeugt waren, dass sie das alles halten müssen. Ja, den Juden war das todernst. Wir lachen hier so ein bisschen drüber, aber das ist kein Scherz. Ja, und eben, ich habe ja schon erwähnt, im heutigen Israel ist das immer noch so. Ja, die Sache mit dem Sabbataufzug habe ich ja schon erwähnt, aber es geht dann auch noch weiter. Zeitschaltuhren für das Licht, damit man kein Feuer anzünden muss und so weiter. Das ist irgendwie lächerlich, aber das ist einfach der Kern von ihrer Religion. Aber kommen wir zurück zum Bibeltext in Lukas 6. Vers 1. So ein bisschen blättern, Lukas 6, Vers 1. Und es begab sich an einem Sabbat, dass er durch die Kornfelder ging und seine Jünger rauften die Ähren aus und zerrieben sie mit den Händen und aßen. Also Jesus war wohl in der Zeit von der Ernte mit seinen Jüngern unterwegs. Und es waren wohl die Wege, indem man im Wesentlichen damals die so lange Strecken zurückgelegt hat, so an den Feldern entlang. Manchmal konnte man wahrscheinlich gar nicht die Straßen von den Feldern unterscheiden. Es ist alles hier gepflanzt, da gepflanzt. Ja, und für solche, die solche Strecken zurückgelegt haben, an den Feldern entlang, da gibt es im Gesetz von Mose eine fantastische Stelle. Und die möchte ich euch auch kurz vorlesen. 5. Mose 23. Vers 25, 5. Mose 23, Vers 25. Wenn du in den Weinberg deines Nächsten gehst, so darfst du Trauben essen, so viel du willst, bis du satt bist, aber du sollst nichts in dein Gefäß tun. Wenn du durch das Getreidefeld deines Nächsten gehst, so darfst du mit der Hand Ähren abstreifen, aber die Sichel sollst du nicht über das Getreidefeld deines Nächsten schwingen. Also das ist die großartige Fürsorge Gottes. Wenn du da unterwegs bist, nimm dir, was du zum Leben brauchst, aber ernte das Feld jetzt nicht im großen Stil ab. Jetzt geht es da nicht mit Sichel und Gefäß und Beklauen, aber das, was du zum Leben brauchst, total okay. Und genau das hat Jesus jetzt mit seinen Jüngern gemacht. Sie gehen da durch das Getreidefeld, sie haben Hunger, nehmen davon und essen es. Und dann heißt es im Vers 2, einige der Pharisäer aber sprachen, ja Moment, wo kommen die auf einmal her? Also das muss jetzt irgendwo in so einem 1000-Schritte-Umkreis von ihrer Wohnung gewesen sein, außer sie haben da wieder eine spezielle Regel. Wir wissen es nicht, wie sie es geschafft haben. Jedenfalls waren sie ständig um Jesus herum und haben versucht, ihn irgendwie anzuschwärzen, anzuklagen und ihn schlecht zu machen. Und jetzt fragen sie, warum tut ihr, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Also was denkt ihr? Wir haben uns ja die Stellen aus dem Gesetz von Mose gerade angeschaut. Was steht da jetzt? Was haben sie jetzt falsch gemacht? Na, absolut nichts. Genieß den Tag, heißt es da. Verbring die Zeit mit deinem Herrn. Aber die Pharisäer haben ihr System. Und außerdem ja, versuchen sie, wie gesagt, Jesus was anzuhängen und ihn loszuwerden. Und mit den Regeln aus dem Talmud konnte man ja Jesus ja auch ernsthaft beschuldigen. Sie haben Weizen gepflückt, das ist Ernten, und dann haben sie den Weizen in ihren Fingern zerrieben, das ist dann Dreschen oder so. Jedenfalls darf man sowas nicht am Sabbat machen. Warum tut ihr das, sagen sie? Also ihre eigentliche Frage ist ja, warum verachtet ihr unsere Religion so sehr? Also sie sind ja wahrscheinlich nicht gerade hinter einem Busch hervorgekommen und auf einmal stehen sie davor, sondern sie haben ja gesehen, dass sie da stehen. Also warum fordert ihr uns so heraus? Und dann, Jesus antwortete ihnen, Lukas 6, Vers 3, Jesus antwortete ihnen und sprach, habt ihr nicht das gelesen? Das ist schon ein bisschen sarkastisch jetzt. Natürlich haben sie es gelesen. Habt ihr nicht das gelesen, was David tat, als ihn hungerte und die bei ihm waren, wie in das Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß, die doch niemand essen darf als die Priester allein, und wie er auch denen gab, die bei ihm waren? Ja, natürlich kannten sie die Geschichte. Sie haben sie gelesen, aber sie haben ihre Bedeutung nicht verstanden. Ja, das war schon so eine Aktion von diesem David in der Stiftshütte. Also worum ging es hier? Lasst mich noch kurz ausführen. Das ist schon eine faszinierende Geschichte aus dem 3. Mose, die Jesus hier aufgreift, 3. Mose 24. Da gibt Gott die Anweisung für die Schaubrote. Und zwar steht da, was Gott alles in der Stiftshütte haben wollte. Und dazu gehört auch so ein goldener Tisch mit den Schaubroten obendrauf. Und die Anweisung dafür lautet so, 3. Mose 24, Abvers 8. An jedem Sabbat soll er sie zurichten vor dem Herrn als beständige Gabe der Israeliten, eine Ordnung für immer. Also die Brote sind ein Symbol dafür, dass all unser Brot von Gott kommt und dass er dafür sorgt, dass wir immer genug davon haben. Ja, das Brot liegt dann 7 Tage da und das ist jetzt in besonderer Weise vom Herrn gesegnet und darf nur von den Priestern gegessen werden, eigentlich. Und jetzt sagst du wahrscheinlich, wer will überhaupt so 7 Tage altes Brot essen? Aber in Israel ist auch das Klima anders. Mit der heißen Wüstenluft wird es dann so knusprig und trocken. Und wahrscheinlich wie so ein Tuckkeks. Ja, und die ganze Geschichte von David, da können wir jetzt auch nachlesen in 1. Samuel 21. Da gibt es jetzt einige Punkte, einige Aspekte in dieser Geschichte, wo Jesus jetzt auch gar nicht darauf eingreift, sondern er nimmt nur einen Aspekt heraus. Also in der Geschichte wird David vom König Saul gejagt und David ist schon der gesalbte König, also eigentlich schon der echte König, wenn man so will. Er wird Saul dann auch ablösen als König und Saul hasst ihn und will ihn töten. Und David ist jetzt mit ein paar von seinen Männern auf der Flucht vor Saul. Und sie kommen an einen Ort, der heißt Nob. Ist in der Nähe von Jerusalem. Und dort war in der Zeit die Stiftshütte von Gott. Und jetzt kommen sie da an und sie sind sehr hungrig, auf der Flucht, nichts zu essen gehabt. Und jetzt ist da ein Priester, der heißt Abimelech, und der sagt, und David, der tritt jetzt da ziemlich fordernd auf und sagt zu ihm, 1. Samuel 21, Vers 4, und nun, was hast du zur Hand? Gib mir 5 Brote oder was sonst hier vorhanden ist. Gib mir 5 Brote oder was sonst vorhanden ist. Aber der Priester sagt dann, wir sind doch keine Bäckerei. Ich habe kein gewöhnliches Brot zur Verfügung, sondern nur heiliges Brot, wenn die Leute sich nur der Frauen enthalten haben. Also er musste einfach sicherstellen, dass die Männer rein waren. Also er sagt, es gibt da dieses heilige Brot, die Schaubrote. Und dann sagt David, ja, die Männer sind rein und wir sind hungrig. Und dann hat der Priester ihm das heilige Brot gegeben. Und was ist die Moral der Geschichte? Mitleid und Gnade sind viel wichtiger als dieses zeremonielle Gesetz von den Juden. Also nicht das moralische Gesetz, aber das zeremonielle Gesetz. Also man kann sich jetzt nicht über du sollst nicht töten hinwegsetzen oder so, aber ob jetzt dieses Erinnerungsbrot dasteht oder nicht, es ist eine Anordnung von Gott. Aber aber Mitleid und Gnade sind sehr viel, viel wichtiger. Der Sabbat ist sehr unterdrückend und erbarmungslos. Und das werden wir auch nächstes Mal noch sehen, wenn Jesus dann auch noch am Sabbat heilt. Also es scheint, wie wenn sie wollten, dass der Sabbat der schlimmste Tag der Woche ist. Sie haben den Sinn einfach komplett verfehlt. Aber dieser Priester Abimelech, der hat es verstanden. Der hat es verstanden, dass Mitleid für einen Hungernden wichtiger ist als dieses zeremonielle Gesetz. Aber nicht die Pharisäer. Bei ihnen ging alles um dieses oberflächliche Einhalten von ihren Richtlinien. Also wenn jetzt ein Priester David erlauben konnte, eine göttliche Anweisung zu missachten und zu übertreten, und das vielleicht sogar am Sabbat, wir wissen es nicht, wie viel mehr kann dann Jesus, der Sohn Gottes, seinen Jüngern erlauben, eine Anordnung, die überhaupt nicht in der Bibel steht, einfach zu übertreten? Und eigentlich eine dämliche Regelung noch dazu, nämlich, dass man am Sabbat nicht zwei Ähren da zwischen den Fingern zerreiben darf und essen. Aber jetzt wird es nochmal drastisch. Jesus steht jetzt da mit den Pharisäern und er hätte jetzt den Streit beenden können, er hätte sagen können, es tut mir leid, dass ich euch angegriffen habe, bitte vergebt uns. Aber was sagt er zu ihnen? Lukas 6, Vers 5. und er sprach zu ihnen, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Er sagt, Leute, ihr seid nicht zuständig für den Sabbat, sondern ich. Ich mache die Regeln hier. Wenn man jetzt die Gesichter von den Pharisäern sehen könnte. Er sagt, ich interpretiere das Gesetz Gottes. Ich sage euch, was das alles bedeutet. Ihr seid einfach nicht zuständig. Also legt Jesus das Gesetz mit dem Sabbat aus. Und in Markus 2 lesen wir sogar, was er genau gesagt hat. Markus 2, Abvers 27. Der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Nach dem Motto, ihr seid nicht geschaffen, um irgendwelchen unmöglichen Regeln und Gesetzen nachzulaufen, sondern der Sabbat, der Tag, ist für euch gemacht. Dass ihr euch erholen könnt, dass es euch gut geht und damit ihr an diesem Tag Gutes tun könnt. Er hätte auch an Micha 6, Vers 8 erinnern können. Micha 6, Vers 8, da heißt es, es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anderes als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Aber sie hatten einfach gar nichts davon. Recht tun, Liebe üben, Demut. Stattdessen bürden sie den Menschen Lasten auf, die die unmöglich halten können. Ja, wenn wir als Christen leben, dann haben wir einen Gott, der einfach gnädig ist. Und er legt uns nicht so schwere Lasten auf, wie das, was sich die Menschen oft selber aufbürden. Ja, das System, was mit Selbstgerechtigkeit und mit diesem geistlichen Stolz arbeitet, passt einfach gar nicht zu dem Evangelium von Jesus. Da geht es um Umkehr, um Gnade und um Glauben. Und das passt nicht zusammen. Und wenn wir immer die Wahrheit sagen, dann können wir uns schon immer wieder in so Konflikte bringen. So wie Jesus ja auch immer nur bei der Wahrheit geblieben ist und mit diesen Pharisäern in diesen Konflikt gekommen ist. Dann ist die Lüge da und die entlarvt sich dann selber. Der Konflikt ist dann zwischen der Wahrheit und der Lüge. Ja, aber damit Gott geehrt wird und ja, lasst uns einfach immer die Wahrheit sprechen. Und lasst uns den Tag heute nutzen, auch zur Entspannung. Und auch zur Erholung. Dafür ist er da. Amen.